Unser Stoffwechsel lässt sich eben nicht lumpen. Wir bekommen die Lebensenergie nicht aus der Steckdose, wie ich immer so schön sage. Das Leben ist nicht kostenlos, ja, und unser Körper muss letztendlich sein eigenes Leben selbst finanzieren.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. In einer Zeit, in der Diättrends und kurzfristige Lösungen im Mittelpunkt stehen, wird oft übersehen, wie individuell der menschliche Stoffwechsel tatsächlich ist. Der Schlüssel zu langfristigem Erfolg liegt nicht im Verzicht, sondern darin, den eigenen Körper zu verstehen und die richtige Ernährung nachhaltig zu unterstützen. Daniela Kilkowski ist eine erfahrene Ernährungsmedizinerin, die seit fast 20 Jahren in ihrer Berliner Praxis über 15.000 PatientInnen auf ihren Weg zu einem gesunden Stoffwechsel begleitet hat. Mit ihren innovativen Methoden, die auf individuelle Stoffwechselmessung basieren, hat sie vielen Menschen geholfen, den Teufelskreis aus Diäten und Jojo-Effekten zu durchbrechen. In ihrem Buch Die Stoffwechselrevolution – Abnehmen mit Kohlenhydraten zeigt sie, wie man mit einem maßgeschneiderten Ernährungskonzept langfristig abnehmen kann und sogar mit Kohlenhydraten. Herzlich willkommen, Daniela Kilkowski.
Danke für die Einladung.
Ach, Daniela, ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Gespräch und deswegen frage ich direkt mal, ist dein Sonntagsfrühstück eigentlich auch gut für deinen Stoffwechsel?
Ich glaube ja. Mein Sonntagsfrühstück ist ein bisschen anders als in der Woche. Und zwar, ich wohne am Markt und da gibt es ein wunderbares Café und da gibt es wirklich richtig fettes, überbackenes Käsesandwich. Und das kaufe ich mir eigentlich dann jeden Samstag und jeden Sonntag, wenn ich mit dem Hund rausgehe.
Oh, wow.
Und das ist riesig und danach ist man wirklich fertig.
Also, dass ein Abnehmen-Podcast mit einem überbackenen Käsesandwich beginnen würde.
Ja, mit Zwiebeln.
Mit Zwiebeln.
Und ein Flat White.
Wobei Zwiebeln, muss man ja wirklich sagen, habe ich jetzt ja auch von unserer gemeinsamen Bekannten Nina Ruge gelernt, gehört ja zumindest in die Top 5 der gesündesten Lebensmittel überhaupt. Insofern,
genau.
Die Zwiebeln werden es machen.
Die Zwiebeln sind's. Und in der Woche ist es halt so, dass ich laufe meistens mit dem Hund zur Praxis. Das sind auch immer so um die 4 Kilometer. Und da nehme ich mir einfach immer eine doppelte Brotscheibe mit sozusagen. Da mache ich rauf, was im Kühlschrank ist. Und auf dem Weg laufe ich immer noch am Bäcker vorbei. Und da gibt es dann immer noch das Brötchen mit Rührei oder so.
Oha, wow, wow. Mhm. Also ich glaube, spätestens jetzt wissen Sie alle, dass Sie in dem richtigen Abnehm-Podcast gelandet sind. Und genau. lass uns in dem Zusammenhang doch mal einsteigen. Du hast ein Buch geschrieben, Die Stoffwechselrevolution, Abnehmen mit Kohlenhydrate. Was war der Auslöser für dich, dieses Thema so anzugehen?
Also ganz ehrlich, war das Buch wirklich ein guter Zufall. Ich habe schon sehr oft in den 20 Jahren das Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben. Aber ich bin dem Stoffwechsel gegenüber so demütig, dass ich immer gesagt habe, ich schreibe nicht das 100. Buch über eine Diät. Und mache aber sehr viel Fernsehen, stelle Patienten vor, versuche Mythen zu korrigieren. Und eine dieser Fernsehsendungen hat tatsächlich der Verleger meines Buchverlages gesehen, Ralf Joost.
Ja. Und schrieb mich. Herzlichen Gruß an dieser Stelle.
Ja, und herzlichen Dank auch. Und schrieb mich daraufhin an. Und auch da war ich musste erst mal 3 Tage überlegen, bevor ich geantwortet habe und habe dann so meine Freundin Kim Fischer, die ja sehr im Fernsehbusiness drin ist, gefragt und gesagt, Mensch, soll ich das machen? Und sie hat gesagt, du machst das jetzt, das muss raus, was du tust. Und so entwickelte sich das und ich bin darüber heute sehr glücklich und ich durfte das Buch auch wirklich so schreiben, wie ich arbeite.
Ja, ich habe mit Ralf Joost auch schon 2 Bücher zusammen herausgebracht und er ist ja wirklich auch hat ein unheimliches Talent dafür, Talente zu entdecken, also ein wirkliches Trüffelschwein und die sind ja sehr stark in dem Thema Brotbacken und insofern hat er mir dann auch erzählt, also einer der größten Brotbackverlage sozusagen, dann jemand, der sagt, Kohlenhydrate sind gut, ist natürlich dann wirklich ein Match. Gewesen. So. Dann lass uns doch mal über die Diäten sprechen. Also warum glaubst du, scheitern so viele Menschen an den klassischen Diätansätzen?
Na, die klassischen Diätansätze kann man ja eigentlich kurz umfassen. Die beinhalten immer entweder wenig zu essen, gar nichts zu essen oder sehr einseitig zu essen. Und unser Stoffwechsel lässt sich eben nicht lumpen. Wir bekommen die Lebensenergie nicht aus der Steckdose, wie ich immer so schön sage. Das Leben ist nicht kostenlos. Ja, und unser Körper muss letztendlich sein eigenes Leben selbst finanzieren. Und ich sage immer, jedes selbstständige Unternehmen hat eine Geschäftsführung und das ist in unserem Fall das Gehirn. Und das lässt sich halt auch nicht lumpen. Was das Leben kostet, will der Körper bezahlt haben. Und die Diäten sind immer sehr einseitig, sind nie lange durchhaltbar. Und vor allem der Kopf durchschaut die Muster. Und das werden viele diäterprobte Menschen mir bestätigen, dass das erste Mal eine bestimmte Diät super funktioniert hat und beim zweiten Mal womöglich gar nicht mehr, weil es ein Verhaltensmuster ist. Und die werden von unserem Körper gelernt.
Total spannend. Du sagst in deinem Buch, dass Kohlenhydrate beim Abnehmen helfen können. Und ich würde sagen, das widerspricht ja so ziemlich, wir haben alles in den letzten Jahren gehabt mit Low Fat und Low Carb und keine Ahnung was. Aber dass irgendjemand mal High Carb gesagt hat, ich würde sagen, ich kann mich nicht dran erinnern. So.
Das ist komisch, weil das sage ich schon seit über 20 Jahren. Das habe ich schon in meinem Medizinstudium erkannt, weil ich mich sehr für die Biochemie interessiert habe. Und ich habe beim Lernen und beim Studieren erkannt, dass die Kohlenhydrate der wichtigste Makronährstoff unseres Körpers ist. Und wenn wir uns mal überlegen, was wir alles an Organen in uns haben, die den Kohlenhydratstoffwechsel bedienen, dann können ja die Kohlenhydrate nicht wirklich was Schlechtes sein, ob es der Insulinstoffwechsel ist oder mein Hauptschlagargument ist, der Kopf, unser Gehirn verbraucht ausschließlich Glucose im Normalfall und zwar bis zu 130 Gramm pro Tag. Das ist mindestens, Menschen, die sehr unter Stress stehen oder sehr geistig arbeiten.
Oder podcasten.
Noch viel mehr. Reine Glucose.
120 Gramm.
130 mindestens. Ja, reine Glucose. Natürlich, das Gehirn kann noch Ketonkörper verstoffwechseln. Da kommen wir in die ketogene Diät. Allerdings muss man wissen, das ist schon ein Ersatzstoffwechsel, der nicht einfach anfängt, nur weil wir beide heute mal keine Kohlenhydrate essen, produzieren wir nicht abends gleich komplett die Ketonkörper. Ja, und schon das war für mich das Hauptschlagargument. Und wenn man dann mal schaut, was so ein Stück Brot in unserem Körper alles aktiviert und anregt, dann war es für mich noch nie schlüssig, dass wir Low Carb essen sollten.
Okay, dann erzähl uns doch mal kurz, was passiert denn, wenn wir die Kohlenhydrate reduzieren? Also welche langfristigen Auswirkungen hat es denn auf unseren Stoffwechsel?
Das kommt ja immer wieder darauf an, wie gut und gesund und perfekt funktioniert dein Stoffwechsel. Mein großes Problem ist, dass alle Menschen, die zum Beispiel ein Gewichtsproblem haben oder ein Stoffwechselproblem haben, sie werden immer verglichen mit einem perfekten Stoffwechsel. Deswegen bekommen sie auch immer die Ratschläge, die zu einem perfekt funktionierenden Stoffwechsel passen. Zum Beispiel, wer wenig isst, verbrennt Fett. Ein gesunder Stoffwechsel tut das. Aber die wenigsten Menschen mit einem gesunden, funktionierenden Stoffwechsel haben wirklich ein Gewichtsproblem. Das muss man einfach mal sagen. Und insofern ist es so, wenn wir beide zum Beispiel nicht frühstücken und wir beide haben kein Gewichtsproblem, dann würde unser Körper natürlich an das Fett gehen, an die Reserven. Wenn wir dann abends mal über die Stränge schlagen, dann würde der Körper diese Kalorienschwankungen ausgleichen, würde sie zum Beispiel das zu viele Essen in besonders viel Wärme ausleiten und würde wie so eine Wasserwaage das Gewicht stabil halten. Und bei Menschen, die ein Übergewichtsproblem haben, die haben bereits ein Fettverbrennungsproblem, die haben bereits ein Stoffwechselproblem. Und wenn der Körper das alles von alleine ausgleichen würde, dann würden sie aussehen wie schlanke Menschen. Und das ist eben immer das, womit ich mich so schwer tue, dass man eben immer behauptet, dicke Menschen sind maßlos, faul, essen zu viel und bewegen sich zu wenig. Und das stimmt einfach nicht. Sie haben einfach ein Problem in ihrem Stoffwechsel, unabhängig davon, wann es angefangen hat und warum es angefangen hat.
Diese erwähnten 15.000 PatientInnen, die du da bei dir schon hattest, du beginnst ja nahezu immer mit einer individuellen Stoffwechselanalyse.
Und da habe ich jetzt gesehen in deinem Buch, die basiert auf meistens auf der Spiroergometrie. Ist das richtig?
Auf der Spirometrie.
Ach, Spirometrie.
Spirometrie, das ist erstmal so eine Food-Analyse in Ruhe, ja, weil ein gesunder Stoffwechsel, wenn du dich hinsetzt, geht in die Fettverbrennung. Ja, ich möchte einfach mal sehen, was macht der Stoffwechsel, wenn sich die Leute einfach hinsetzen. Und die Spiroergometrie ist ja nochmal, ich sage immer Champions League, was den Stoffwechsel betrifft, weil du bei der Spiroergometrie die Atemgase unter bestimmter Belastung misst und dadurch herausbekommst, in welcher Herzfrequenz der Körper den höchsten Sauerstoffumsatz hat und damit die beste Fettverbrennung. Was natürlich für Menschen, die ein Gewichtsproblem haben, auch ganz wichtig ist, weil eben auch viele übergewichtige Menschen viel Sport machen und trotzdem nicht abnehmen. Und mit der Spiroergometrie kannst du den Stoffwechsel nochmal richtig toppen.
Aber es ist wirklich spannend, was du sagst. Das ist ja genau das Problem, was wirklich, ich würde mal sagen, so viele Leute beschäftigt. Die sagen, die machen so viel Sport, ja, die essen so wenig.
Und der Stoffwechsel geht baden. Ganz
okay.
Genau.
Also Spirometrie.
Die Spirometrie. Aber meine zweite Vermessung ist die sogenannte Bioimpedanzvermessung. Das heißt, da wird elektrischer Strom leicht durch den Körper geschickt und dann Frequenzen und dann wird der Widerstand gemessen und dann kannst du schon mal sehen, was von deinem Gewicht ist eigentlich die Muskelmasse, ist einfach der Körperfett, wie ist es das Körperfett, wie ist es verteilt, wie viel ist im viszeralen Bauchbereich, wo muss man eigentlich hin, wo kommt jemand schon mal in den normalen, gesunden Bereich. Du musst ja auch immer unterscheiden zwischen gesundem Gewicht, Idealgewicht und Wunschgewicht. Da kann es manchmal Welten dazwischen geben. Ja, und auch das gehört zu meiner Arbeit als Ärztin.
Ich habe da irgendwann mal eine große Sorge gehabt, als ich die sogenannten Lofis von gehört habe. Lean outside, fat inside. Und
ja.
Habe daraufhin dann auch damals erstmal so eine tatsächlich mit dem MRT eine Messung des viszeralen Fetts gemacht, weil ich dachte, vielleicht bin ich auch ein Lofi.
Mit dem MRT?
Ja.
Na, das hättest du dann aber einfacher haben können.
Ja, es war gerade da. Es war gerade da, sagen wir mal so. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben noch nicht richtig gut, du hast zwar sehr gut jetzt erklärt, was die Spiroergometrie als Ergebnis bringt, aber wir lass uns doch mal auf die Spirometrie nochmal kurz zurückgehen. Das ist eine Atemgasmessung.
Genau.
Genau. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich komme dann zu dir,
genau,
und dann kriege ich die Maske auf.
Genau, für ungefähr 6 Minuten.
Ach, so
und
kurz?
Und dann so kurz erstmal, ja, hat man einfach einen guten Screenshot vom Stoffwechsel. Und dann musst du ganz normal atmen, ganz ruhig, entspannt sitzen. Und dann kann ich eben schon sehen, erstens, verbrennt dein Stoffwechsel in Ruhe wirklich gut Fett? Oder bleibt er eher im Laktat oder in der Muskelverbrennung? Diese Spirometrie zeigt durch den Quotienten zwischen Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe auch die Leistung deines Stoffwechsels. Hast du zum Beispiel einen errechneten Grundumsatz von 1800 Kalorien beispielsweise, kann diese Spirometrie auch anzeigen, dass dein Stoffwechsel nur noch auf 1400 Kalorien läuft. Also viel langsamer als eigentlich dein Grundumsatz ist. Und wer von uns verbraucht jemals seinen Grundumsatz? Ich meine, das bedeutet, wir liegen 24 Stunden bewegungslos und wackeln noch nicht mal mit dem großen Zeh. Und das tun wir überhaupt nicht. Aber man kann daran wirklich sehen, verbrennt mein Stoffwechsel Fett, habe ich einen sehr langsamen Stoffwechsel. Und man kann, wenn man eben schon hunderttausende Messungen, wie ich gesehen habe, durchaus auch schon sagen, boah, den würde ich jetzt doch mal gerne zur Knochendichte-Messung schicken. Der hat super viel Stress in seinem Leben. Der hat seinen Stoffwechsel schon wirklich ausgebildet. Weil Tatsache ist, unser Stoffwechsel adaptiert. Wenn unser Stoffwechsel immer nur Fett verbrennen würde, wenn wir wenig essen, sage ich immer so schön, hätten wir keine Zeitzeugen aus Kriegsgefangenschaft oder aus schlimmer Kriegsgefangenschaft.
Das heißt also, alle, die jetzt hier Hoffnung haben, Mensch, ich muss einmal nur zu Daniela in die Praxis gehen, wenn man denn einen Termin bekommt, und dann atme ich einmal und danach habe ich die Absolution, dass ich ab jetzt ganz viel Kohlenhydrate esse. Das ist nicht der Fall.
Nein, das ist nicht der Fall. Natürlich schaue ich mir alles an. Also die Patienten bekommen vorher eine Gesundheitsanamnese, die sie ausfüllen. Sie füllen auch ein Ernährungsprotokoll aus. In dieser Anamnese erfrage ich wirklich alles. Wie viel Diäten? Schon länger als 2 Monate. Wann die letzte? War ich mal Raucher? Habe ich viel Stress? Also alles Dinge, die im Leben großen Einfluss auf den Stoffwechsel haben und diesen auch nachhaltig verändern können. Das heißt, ich mache mir letztendlich ein Bild aus einem Ganzen.
Du schreibst ja auch in deinem Buch, und das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, also weil ich jetzt gerade sagte, das basiert alles auf einer Stoffwechselmessung. Nichtsdestotrotz, du beschreibst ja in dem Buch sehr viele Themen eben halt, also dieses Buch kann sich ja Leute dann auch kaufen, wenn sie nicht bei dir in die Praxis kommen, weil alles andere würde ja auch keinen Sinn machen. Und da beschreibst du ja tatsächlich, warum du nach den Diäten fragst, weil Diäten eben halt teilweise einen Teufelskreis nach auslösen können, die einen eben halt dann in diese Gewichtsspirale erst reinbringen. Kannst du das nochmal teilen?
Also Diäten verändern einen Stoffwechsel, weil der Stoffwechsel, Diäten sind nichts anderes als Verhaltensmuster. Und Diäten sind für einen Stoffwechsel Stress. Diät bedeutet ja immer, der Körper bekommt weniger Einnahmen, als er Ausgaben hat und muss dadurch schauen, wie er das kompensiert. Ein gesunder Stoffwechsel kann das, aber ein Stoffwechsel, der eben nicht mehr schlank ist, immer Gewichtsprobleme hat, obwohl ich gesund esse, wenig esse etc. pp., ist eben nicht mehr gesund. Und Diäten können einen Stoffwechsel nachhaltig verändern, im Übrigen auch Stress. Stress allein kann einen Stoffwechsel so umbauen biochemisch, dass daraus überhaupt erst Diabetes und Übergewicht entsteht. Und das muss man einfach sich genau bei den Menschen anschauen. Wo ist die Ursache? Von woher weht der Wind? Und dann kannst du dir ein Konzept für diese Menschen überlegen.
Nichtsdestotrotz würde ich ja sagen, also grundsätzlich hat man ja mal quasi in der BWL gelernt, dass wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, dass man dann irgendwann bankrott ist. So. Und andersrum ist es ja beim Körper so, dass man immer sagt, wenn du mehr zu dir nimmst an Kalorien, als du verarbeitest, verbrennst, dass du dann irgendwann zunimmst und andersrum abnimmst. So. Ist das aus deiner Sicht grundsätzlich jetzt nicht mehr richtig?
Doch, es ist grundsätzlich richtig, klar, ist ja auch eine plausible Rechnung, aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass dein Stoffwechsel sich so verlangsamt hat, dass er schon weniger verbraucht als das, wofür er eigentlich vom lieben Gott geschaffen wurde, bedeutet das ja, dass er schon zunehmen würde, wenn er eigentlich nur ein bisschen mehr als wenig ist. Nehmen wir also in Zahlen an, jemand hat einen Stoffwechsel, habe ich auch in meinem Buch beschrieben, der eben nur noch auf 1000 Kalorien Leistung im Grundumsatz arbeitet, obwohl derjenige einen Grundumsatz rechnerisch von 1800 Kalorien hat. Wenn der 1400 Kalorien essen würde, also mehr als er verbraucht, würde er zunehmen, aber er würde ja rechnerisch immer noch weniger essen, als er eigentlich benötigt. Und das ist das Problem. Und diese Tatsache findet in meinen Augen in der ganzen Ernährungsdiskussion viel zu wenig Beachtung.
Du hast ja von diesen Messungen, die du in deiner Praxis machst, jetzt wirklich viele Tausende gesehen. Was würdest du sagen, sind die überraschendsten Daten, die du da in dieser Zeit festgestellt hast?
Also ich hatte jetzt zum Beispiel ein sehr überraschendes Beispiel, was mich aber nicht wirklich überrascht, aber ich finde es einfach immer wahnsinnig faszinierend. Und zwar hatte ich einen Patienten, der hat wirklich 3 Jahre lang ketogene Diät und Intervallfasten zusammen gemacht und fing mal bei 97 Kilo an und kam mit 77 Kilo zu mir, war mal auf 73 Kilo und hat schon wieder zugenommen und bekam jetzt Panik. Aber es ist ein Mann gewesen, der war 1,89 Meter groß. Und er kam zu mir, weil er nur noch gefroren hat, weil er Knochenschmerzen überall gehabt hat. Und das finde ich dann schon spannend. Na klar hatte der die totale Fettverbrennung, hatte aber nur noch eine Leistung von unter 1000 Kalorien. Also dieser Stoffwechsel hat wahnsinnig gespart. Ja, hatte ein Muskeldefizit von vielen, vielen Kilos, dem fehlten, glaube ich, 4 Kilo Muskeln. Und jetzt haben wir ihn umgestellt, auch wirklich mit Kohlenhydraten und er hat sie unter großen Ängsten gegessen. Er wiegt heute 86 Kilo. Er hat nur 600 Gramm mehr Körperfett als im Vergleich zu 77 Kilo, aber hat wieder 5 Kilo Muskelmasse regeneriert. Und es geht ihm natürlich viel gut. Am Anfang hatte er Angst, weil Muskelmasse ist auch Masse. er. Und er hat immer gesagt, meine Sachen passen mir nicht mehr. Und ich habe gesagt, tja, aber die sind nun mal für 77 Kilo gekauft worden. Und ich bin Arzt und ich kann seinen Stoffwechsel wirklich nicht dort lassen, wo ihm diese Hosen passen.
Ja, ich weiß genau, wovon du redest. Also ich bin 1 Zentimeter kleiner, ich bin 1,88 und ich wiege im Augenblick 87 Kilo. Aber, also BMI-rechnerisch bin ich damit tatsächlich schon im Übergewicht, witzigerweise. Aber das, was ich eben halt über die, ich habe auch so eine Biomedanzwaage zu Hause, die vielleicht nicht so präzise ist wie deine, aber nichtsdestotrotz sehe ich eben halt ganz klar, dass eben halt der Trend eben halt durch das Wachstum der Muskulatur eben halt, natürlich, dadurch werde ich eben halt immer schwerer. Nicht, genau. Also Fett geht runter, Muskulatur geht hoch und dadurch fängt man dann an, irgendwann eben nicht mehr in dieses BMI-Raster dann eben halt reinzugehören.
Ganz viele Menschen gehören nicht mehr. Und er ist ja auch mal nicht ursprünglich fürs Gewicht entwickelt worden, sondern er hat ja seinen Ursprung in Amerika und ist als Risikofaktor für eine Lebensversicherung entwickelt worden. Aber der BMI berechnet eben, hat als Berechnungsgrundlage eben nur die Größe und das Gewicht. Und es können ja zwei Frauen, einer kann so groß und so schwer sein wie du und kann eher mollig und eher übergewichtig aussehen. Und du siehst eben schlank und durchtrainiert aus und ihr habt denselben BMI und dasselbe Gewicht, dieselbe Größe und dasselbe Alter.
Ja.
Aber gesundheitlich seid ihr Welten auseinander.
Genau.
Deswegen habe ich noch nie mit dem BMI gearbeitet. Noch nie.
Deswegen finde ich es eben halt tatsächlich so wichtig an der Stelle, wenn man dann anfängt, wirklich Muskulatur aufzubauen und gleichzeitig dann eben Kalorien vielleicht zu reduzieren, oder da kommen wir jetzt aber gleich drauf, dass man nicht automatisch dann frustriert sein sollte, weil ich bin in letzter Zeit immer schwerer geworden. So, ja. Aber habe nicht das Gefühl, dass ich dicker werde.
Genau, genau. Also. Und das muss man wissen, weil viele Menschen, du bist dann jemand, du gehst dem auf den Grund und prüfst das einfach. Andere Menschen merken, dass sie schwerer werden und fangen an, komplett das Falsche zu tun, eine Diät zu machen etc. und damit ihre Muskelmasse letztendlich wieder zu ruinieren.
So, und jetzt haben wir alle unsere Hörer und Hörerinnen dann vielleicht jetzt abgeholt und jetzt sagen sie, die redet von mir, die weiß genau, das ist mein Problem. Was muss ich denn jetzt tun? Jetzt ist die große Million-Dollar-Frage, was ist der erste Schritt, um jetzt sozusagen aus diesem Diätkreislauf wieder rauszukommen?
Also da geht es erstmal darum, dass jeder erstmal wirklich selbstverantwortlich und auch selbstkritisch mal, wie sagt man immer so schön,
das Heft in die Hand nimmt?
Das, ja, oder eine Zäsur. Ja, machen, weil es ist eben auch wichtig, wenn ich ein Gewichtsproblem habe, dann ist es eben nicht mehr egal, wann ich die Hauptmahlzeit esse. Dann muss ich meinen Körper bilanzieren, wenn er die meiste Leistung abruft, zum Beispiel morgens und mittags und nicht mehr abends die Hauptmahlzeit essen. Das heißt, man muss sich mal ganz genau hinsetzen und aufschreiben, wann esse ich, was esse ich, wie viel esse ich. Auch mal sein Bewegungsprofil überprüfen. Mache ich 7-mal die Woche Sport und es passiert nichts, dann ist mein Stoffwechsel unter Stress. Ja? Und dann kann man so eine Spirometrie mittlerweile in ganz Deutschland auch in Fitnessstudios machen. Also die Spirometrie ist mehr in Sport- und Gesundheitseinrichtungen vertreten als tatsächlich bei Ärzten. Ja? Ich möchte das sehr gerne ändern. Mhm. Die Bioimpedanzwaage, mit der ich arbeite, kommt aus dem Fitnessbereich.
In-Body oder was?
In-Body, genau. Und und wir bauen jetzt mit InBody auch eigene Produkte, also Ernährungsprodukte und so, weil sich das einfach anbietet, weil es ein riesiger Markt ist, ja. Aber das sind ganz großartige Wagen und viele haben die im Fitnessstudio. Und dass man sich wirklich mal anschaut, wo stehe ich? Was habe ich wirklich an Übergewicht? Dann kann man schon mal sagen, wenn ich auf der Waage weniger als 10 Kilo Übergewicht habe, vielleicht nur 8, dann ist mein Problem gar nicht so groß. Und dann heißt es auch nicht, dass ich unbedingt 8 Kilo abnehmen muss, sondern dann könnte man in der Spirometrie prüfen, wie arbeitet eigentlich mein Stoffwechsel, weil 8 Kilo zu viel sieht man gar nicht. Man sieht dann immer noch schlank aus. Und dann könnte man in der Spirometrie testen, verbrenne ich Fett oder verbrenne ich Muskulatur? Und dann kann man wirklich anfangen, sein Ernährungsverhalten mal für ein paar Wochen probeweise umzustellen, indem man zum Beispiel die Hauptmahlzeiten morgens und mittags isst. Das ist die größte Herausforderung meiner Patienten, weil wir am Tag alle keinen Hunger haben, weil wir abends genug gegessen haben, dann gehen wir schlafen, morgens hängt uns die Energie noch bis hier oben, dann geht sofort der Stress an, wir sind im On und dann rennen wir durch den Tag und abends fallen wir dann völlig schlapp und hungrig aufs Sofa. Heißt, auch da mal ganz ehrlich zu sich selbst sein und schauen, wie kann ich ein regelmäßiges Essverhalten integrieren. Zweitens, habe ich ein Sportverhalten, was ich wirklich lange durchhalten kann? Oder fange ich einfach immer nur 2 Monate an, mal jeden Tag Sport zu treiben, weil ich will jetzt unbedingt abnehmen? Dann ist das der falsche Ansatz. Sondern dann muss ich mir Bewegung einplanen, mindestens 3-mal in der Woche, was ich auch dauerhaft durchhalten kann. Ja, entweder zur Arbeit laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Auf dem Rückweg vielleicht alle 2 Tage eine längere Strecke auf dem Heimweg aussuchen. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ja, das sind so die Sachen, damit muss man anfangen. Das habe ich, glaube ich, auch ganz gut in meinem Buch beschrieben, weil ich habe noch keine Diät beschrieben.
Das stimmt. Wobei, ich finde es ja ganz interessant, was du sagst. Also dieses Thema Intervallfasten, ich habe es eine Zeit lang auch mal gemacht für mich, weil es ehrlich gesagt weniger aus Diätgründen, sondern eben halt um diese Autophagie, die Selbstreinigung der Zellen sozusagen dann stärker anzutreiben. Und man muss ja einfach so sagen, dass in der Regel, wenn man dann anfängt, das Dinner zu skippen, man damit ja auch die einzige wirklich regelmäßige soziale Mahlzeit dann meistens auch skippt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit jemandem zusammen frühstücke, als die ganze Familie noch zusammen war, selten, sage ich mal so, weil unterschiedliche Zeiten aufstehen und irgendwie hat man nicht so diese Ruhe dafür. Das ist also eher was fürs Wochenende. Die Tatsache, dass man Mittag zusammen isst in einer Regelmäßigkeit, also wir haben uns heute hier um 12 im Podcaststudio getroffen, also von daher war für Mittagessen jetzt auch nicht so viel Zeit. So.
Ja, genau.
Die Tatsache, dass man abends aber sich zum Essen verabredet und das ist ja eigentlich das Schöne daran und wenn man eben halt sich nicht zum Essen verabreden würde, auf einen Kaffee verabredet man sich auch nicht mehr, Alkohol ist dann auch nicht gut, also von daher, es ist irgendwie so ein soziales
Ding. Absolut richtig, das ist absolut richtig und deswegen sage ich immer, es ist eine Entscheidung. Wenn du kein Problem hast, ja, gesund lebst, ein gesundes Gewicht hast, kannst du eigentlich machen, was du möchtest, weil dein Körper das alles von alleine für dich regelt. Habe ich ein Gewichtsproblem, regelt es der Körper nicht mehr von alleine und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ich habe gestern von einer Freundin den schönen Satz gehört, ein Wunsch ändert erstmal gar nichts. Mhm. Eine Entscheidung womöglich alles. In dem Augenblick, wo mein Gewicht nicht mehr gesund ist bei meinem Lebens- und Alltagsablauf, muss ich eine Entscheidung treffen und dann muss ich diesen auch verändern. Und ich kann ihn ja nicht nur 2 Monate verändern und 10 Kilo abnehmen, weil auch das haben schon Hunderttausende, Millionen Menschen ausprobiert, sondern ich muss etwas langfristig ändern, weil falle ich nach 10, 2 Monaten wieder in dasselbe Muster zurück, was mir die gesundheitlichen Probleme gebracht hat, stehe ich wieder vor einer Mauer. Nur nehme ich nicht die nächsten 10 Kilo dann genauso unproblematisch ab. Und insofern ist das wirklich eine Zäsur für Menschen, die Übergewicht haben und eine ganz klare Entscheidung, die Dinge langfristig zu ändern, die zum Gewichtsproblem führen. Und die können total individuell sein.
Ich finde, wir haben im Vorwege ja auch schon darüber gesprochen, wie viel unterbewusst so ist und Gewohnheiten und so weiter. Bei mir war es mal so, das ist mir mal richtig aufgefallen, dass ich eigentlich es egal war, um welche Uhrzeit ich nach Hause gekommen bin. In dem Augenblick, wo ich nach Hause komme, entsteht Hunger sozusagen. Das ist einfach wirklich auch so wie so ein Pavlovscher Reflex. Man weiß, was, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dass es dann Essen gibt. So. Und dann war es eigentlich im Grunde genommen egal. Manchmal habe ich dann aus irgendwelchen Gründen, weil ich frühzeitig von einem externen Termin zurückkam, bin ich auch schon mal um 16.30 Uhr nach Hause gekommen und es ist wirklich so, als ob dann sozusagen die Haustürklinke dann ein Hungergefühl auslöst und man denkt auf einmal so, oh, wann gibt's Essen? So nach
ja,
dem
aber
Motto
das
so.
Hat auch was mit dem Stresslevel zu tun. Okay. Ne? Der fällt dann, gerade wenn man sich zu Hause sehr wohl fühlt, es gibt auch Menschen, da steigt der Stresslevel enorm, wenn sie zu Hause sind. Mhm. Ja, auch das sind Dinge, über die muss man dann reden. Aber die meisten Menschen kommen nach Hause und entspannen. Sie sind zu Hause, sie fühlen sich wohl, der Stress fällt ab. Und wenn ich dann den ganzen Tag meinem Körper sein Leben nicht finanziert habe, durch Einnahmen, sind ja nun mal die Nahrung, sind ja nun unsere Einnahmen, dann kommt dieses Hungergefühl. Und wie ich eingangs sagte, Menschen, die kein Gewichtsproblem haben, der Körper macht das. Aber habe ich ein Problem, macht es nie wieder so wie bei schlanken Menschen.
Okay, das heißt also, die These oder das, was du sagst, also deine Erfahrung, ich meine 15.000 Menschen ist ja schon eine sehr eindrucksvolle Erfahrung, ist, dass wenn ich jetzt sehr ordentlich gefrühstückt hätte, wenn ich sehr gesund und ordentlich Mittag gegessen hätte, dann hätte die Türklinke nicht diese Auswirkung auf mich.
Bezahlt ist bezahlt. Jetzt wird Ralf Jost toben, weil er mag mein Zahlbeispiel nicht. Aber bezahlt ist bezahlt. Dein Körper benötigt eine Energiemenge zum Leben. Wenn du diese Energiemenge zu dir nimmst und hast keine Essstörung zum Beispiel, dann bist du satt. Und das ist etwas, das kann ich fast zu 99% meiner Patienten wiedergeben. Wenn sie richtig frühstücken und richtig Mittag essen, sind sie abends deutlich satter. Und dann ist die Abendmahlzeit eine Frage der Qualität und nicht der Quantität. Wie schön ist es, wenn man abends sich ja trotzdem mit Freunden verabreden kann, aber eben nicht diesen Bärenhunger hat und irgendwie sich danach auch echt genuddelt fühlt, sondern sagen kann, ich esse einen gegrillten Fisch oder eine Gemüseplatte und trinke 2 Gläser Wein. Es geht ja um die Geselligkeit und nicht um die Menge des Essens.
Ist ja gerade Herbstzeit, also eine
Kürbissuppe, genau, solches. Ja. Aber wenn ich keinen Hunger habe, entscheide ich qualitativ ja ganz anders.
Es gibt ja so viele Mythen um gesunde Ernährung, weil du sagtest eben gerade ja, Hauptsache die Mahlzeiten sind gesund. Welche Mythos würdest du jetzt, wo du gerade hier das Mikrofon vor dir hast, dann gerne an dieser Stelle auch mal aus der Welt schaffen?
Welcher Mythos? Na, erstmal, dass wenig Essen unmittelbar zur Fettverbrennung führt, würde ich als Mythos aus der Welt schaffen. Dann würde ich aus der Welt schaffen, dass Kohlenhydrate dick machen, weil es gibt einen Unterschied zwischen Zucker in Marshmallows und Kohlenhydraten in Brot oder in Nudeln. Und der Mythos, dass jeder Mensch, der zu dick ist, zu viel isst, den finde ich ganz furchtbar.
Wenn wir jetzt auf deine Patienten gehen, du beschreibst es in deinem Buch ja auch, dass du teilweise Leute über einen sehr langen Zeitraum auch begleitest. So, nimm jetzt mal an, ich komme zu dir, müsste einfach, wie du schon sagst, meinen Grundumsatz von 1.800 ungefähr haben, habe ihn nur noch bei 1.000 und dann machen wir genau diese Umstellung. Das heißt also, wir fangen dann an, meinen Intervallfasten entweder ganz zu lassen oder aber du lässt es mir, aber ich muss dann eben halt die Abendmahlzeit weglassen.
Zum Beispiel.
Dann würde eben halt, also ich bin zum Glück mein Leben lang ein begeisterter Frühstücker gewesen, insofern ist das gar nicht so das Problem, aber wir nehmen jetzt trotzdem mal die Theorie hier so an. So, also von daher, Hauptmahlzeit, Frühstück, Mittag, abends entweder ganz, ganz früh schon oder eben halt ganz canceln, sodass ich dann eben halt auf meine 16:8, also 16 Stunden nichts essen, dann so komme und ich jetzt in Zukunft deutlich kohlenhydratlastiger wieder esse. So, würdest du sagen, dass durch diese Maßnahmen sich mein Stoffwechsel schon verändern kann oder fehlt noch was zum Glück?
Das habe ich 1000-fach messen können. Allerdings gehe ich ein bisschen anders ran, weil zum Beispiel kann es ja auch sein, dass Menschen, die einen extrem hohen Bedarf und Verbrauch haben, müssten ja, wenn sie Intervallfasten machen, 16:8 in 8 Stunden so wahnsinnig viel essen, dass sie manchmal überhaupt gar nicht mehr arbeitsfähig werden. Okay. Also rede ich mit meinen Patienten auch übers Intervallfasten. Und ja, es ist so, dass es Daten gibt, die darauf hindeuten, dass Nahrungspausen zum Beispiel viele Entzündungsparameter verbessern. Ja, aber es gibt auch sehr viele Daten, gerade weil du auch das Thema Autophagie ansprachst, ist ja auch so ein Angstmachthema für die meisten Menschen, dass man einfach heute auch weiß, erstens Autophagie findet bei jedem Menschen statt. Das ist ein Stoffwechsel, den wir Gott sei Dank alle haben. Sonst würden ja Menschen, die nicht fasten, in jedem Fall früher sterben. Und man hat auch festgestellt, dass die Autophagie bei jedem Menschen auch einen Peak hat. Das heißt, besser wird sie zum Beispiel nicht. Und man hat auch festgestellt, dass Menschen mit einem aktiven Stoffwechsel, die gut schlafen, sich gut bewegen, eine viel höhere Basisautophagie haben als vielleicht manch einer, der 16 Stunden fastet. Und es kommt immer auf die Gesamtleistung des Stoffwechsels an. Wie gut verbraucht er den Sauerstoff? Was hat er für eine Leistung? Wie sieht die Muskulatur aus? Wie arbeitet die Muskulatur? Das sind eben auch alles Therapieansätze, sodass ich auch manchen Menschen empfehle, kein Intervallfasten zu machen, weil es genau diesem Menschen schadet, was einem anderen Menschen durchaus nutzen kann.
Also nur mal eine These in einem Raum. Ich bin jemand, der eigentlich fast immer morgens sein Sportprogramm schon macht. Das heißt also sowohl ins Gym Kraftwerk, oh Gott, dieses Denglisch hier immer so, also mit Gewichten arbeiten oder aber eben halt morgens joggen geht. So.
Nüchtern?
Nüchtern.
Na, dann hast du einen fantastischen Stoffwechsel.
Das heißt also, damit kann ich so ein bisschen vielleicht auch das Zeitfenster verkleinern.
Ja, also wenn man dich sieht, würde man einfach sagen, das passt alles. Dein Körper profitiert auch davon, wenn du nüchtern Sport machst. Es gibt aber Menschen zum Beispiel, die auch nüchtern Sport machen, ein Gewichtsproblem haben und die profitieren überhaupt nicht vom nüchternen Sport, weil sie so schon ihre Muskelmasse in Zucker umwandeln, weil der Körper gar nicht mehr ans Fett geht. Das heißt, wenn die nüchtern Sport treiben würden, würden sie ihre Muskelmasse verbrennen, anstatt ihr Körperfett. Wenn du denen aber, bevor sie Sport macht, eine kleine Portion Kohlenhydrate gibst, kannst du richtig messen, wie Muskelmasse regeneriert wird. Und zwar die, die sie vorher immer in der Verdauung hatten. Die kommt einfach zurück, die wird gar nicht aufgebaut. Und genau das misst man bei Menschen, die ein Stoffwechselproblem haben. Aber viele Menschen denken halt, oh, ich muss nüchtern Sport machen, dann verbrenne ich Fett. Nein, Übergewicht ist eine Fettverbrennungsstörung und muss deswegen auch anders betrachtet werden.
Wie ist es denn bei Männern und Frauen? Weil da gibt es doch auch Unterschiede, oder?
Ja, Männer und Frauen sind ja schon per se etwas anders aufgebaut. Frauen haben viel mehr, haben ja erstmal dieses streifenförmige Unterhautgewebe. Männer haben das netzförmige. Ja, deswegen ist es bei uns Frauen ein großes Problem. Aber wir Frauen haben auch mehr Unterhautfettgewebe. Wir lagern mehr Wasser ein, weil wir eben auch die Kinder zur Welt bringen, Schwangerschaften. Wir sind eben anders hormonell aufgestellt als die Männer. Allerdings muss man sagen, wenn Frauen auch groß und kräftig sind und viel Muskulatur haben, Frauen können durchaus auch mehr vom Vater geerbt haben, was den Stoffwechsel betrifft, dann brauchen sie eben auch ähnlich große Nahrungsmengen, wenn sich das mit dem Gewicht selbst nicht mehr aufgeht. Oftmals, und das ist ganz interessant, entwickeln Menschen ein Übergewicht, die eigentlich einen sehr hohen Verbrauch haben und bei so einem Alltag, wie ihn du und ich haben, in ein viel höheres Defizit kommen. Ne, wenn ich einen Grundumsatz von 1400 Kalorien habe, den schaffe ich irgendwie ziemlich leicht mit meinem Käsetoast und dann noch, was man so snackt. Wenn ich aber einen Grundumsatz von 2000 oder 2500 habe, dann und ich schaffe auch nur einen Käsetoast, dann ist das Defizit, was mein Körper hat, viel, viel größer. Das heißt, mein Gehirn kommt viel häufiger, viel stärker unter Stress. Und ich sehe immer, dass viel mehr Menschen ein Gewichtsproblem entwickeln, die eigentlich einen sehr hohen Bedarf haben, weil sie das in so einem stressigen Alltag auch nicht regelmäßig decken können.
Aber das ist ja interessant. Du hast ja, du schreibst ja in deinem Buch auch sehr viel über das Thema die Rolle des Gehirns beim Abnehmen. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja so, dass ein anstrengender Job mit viel Leistung fürs Gehirn sollte ja zu einem viel größeren Grundumsatz führen, so zu einem viel größeren Verbrauch. Und trotzdem reden wir jetzt ja bei Menschen, die dann ein Gewichtsproblem bekommen. Und damit meinst du ja wahrscheinlich zu viel Gewicht zunehmen, oder?
Ja, in dem Falle darf man nicht nur den Verbrauch mit dem Bedarf in einen Topf schmeißen. Also ein Gehirn, was sehr unter Stress steht, da gibt es auch wirklich experimentelle Wissenschaft dazu, verbraucht im Stress wahnsinnig viel Zucker. Das heißt aber nicht, dass das Gehirn sich das dann unbedingt aus seinem Körperfett holt. Das müsste dann gewährleistet sein. Das sind dann die Menschen, die im Stress abnehmen. Es gibt aber auch Menschen, die im Stress zunehmen, weil das Gehirn, sobald das Gehirn misst, permanent unseren Zuckerspiegel im Körper. Unser Gehirn weiß genau, wie viele Reserven sind verteilt. Im Grunde genommen entscheidet das Gehirn über Normalgewicht, Untergewicht oder Übergewicht. Wenn das Gehirn einen Energiemangel spürt, gerät es unter Stress und gibt ein Signal an die Nebennierenrinden, an die Bauchspeicheldrüse, holt das Cortisol raus und das Cortisol und die Stresshormone suchen dann den Zucker im Körper zusammen. Das Cortisol kann durchaus die Fettverbrennung anregen, kann die Fettverbrennung aber auch hemmen. Ja, also alles ist möglich. Es kommt immer darauf an, wie oft war der Stoffwechsel schon unter Stress zum Beispiel. Was hat er gelernt, sich gegen Stress zu wehren? Und das sind die entscheidenden Parameter. Und daran siehst du schon, dass wir das alles nicht auf diese 3 Mythen runterbrechen können, weil wir können doch nicht allen Menschen in diesem Land, die ein Gewichtsproblem haben, unterstellen, dass sie sich 1000 Bücher kaufen, ja, ins Fitnessstudio rennen und am Ende hinter der verschlossenen Tür alles in sich reinstopfen, was ihnen in die Hand gerät. So ist es einfach nicht.
Total spannend, total spannend. Du hast in diesem Zusammenhang ja auch das Thema Schlafmangel auch in dem Buch erwähnt, als einen sehr großen Einflussfaktor für den Stoffwechsel. Du hattest es auch jetzt hier in unserem Gespräch schon ein oder zweimal erwähnt, wenn man gut schläft, so. Genau. Das heißt also, wie ist denn jetzt der Zusammenhang von Schlaf und Stoffwechsel und Gewichtszunahme?
Also Schlaflosigkeit, das wird auch jeder kennen, ist ganz großer Stress, den wir haben. Unser Gehirn braucht die Regenerationsphase. Unsere Nervenzellen, unsere Neuronen brauchen diese Regenerationsphasen und unser Körper natürlich auch. Schlaflosigkeit oder gestörter Schlaf und dann die Leistungsanforderungen im Alltag setzt die Menschen unter chronischem Stress. Und dann passiert genau das, was ich eben schon mal beschrieben habe, dass im Blut zu lange zu hohe Konzentrationen an Stresshormonen zirkulieren, die einen Stoffwechsel wirklich dauerhaft umbauen können. Auch ein Fettgewebe. Sie können zu stillen Entzündungen führen. Alleine permanent hohe Cortisolwerte können zur Insulinresistenz führen und dann zu Übergewicht. Und am Ende weißt du überhaupt nicht mehr, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, ja? Das, die Insulinresistenz aufgrund von Übergewicht oder erst der Stress und dann das Übergewicht. Und daran siehst du schon, dass man Menschen wirklich so unfassbar viel Unrecht in der Stigmatisierung antun kann.
Ich kenne das total gut, dass wenn ich nicht genügend geschlafen habe, ich tatsächlich wirklich so ein Food Craving habe, also wirklich Lust auf kalorienreiches und meistens auch
Zucker.
Ja. Also ich würde mal sagen, mal kategorisch alles, was ich als ungesund bezeichnen würde, hat man dann Lust drauf.
Ja, ganz
also
genau.
Auch sowas, was ich gar nicht so häufig habe, aber auch so eine verrückte Mischung aus sowohl Süßigkeiten als auch Chips, sowas, was ja eigentlich.
Aber da ist ja Zucker drin. Da ist Zucker drin, Fett und Salz. Und du hast das vielleicht schon mal gehört, dass so diese Chipshersteller ja auch richtige Versuchsgruppen haben, wo sie testen, wie knackig, wie salzig, wie fettig muss ein Chip sein, damit die Leute, wenn die Tüte aufgemacht wird, auch die ganze Tüte essen. Da gibt's ja auch Experimente. Ja, und deswegen zum Beispiel auch das Thema Blutzucker, was gerade ja auch wieder ganz groß thematisiert wird, für meinen Geschmack her viel zu sehr ausschließlich von der Ernährungsseite. Weil ein Gehirn kann entscheiden, eine gegessene Schokolade sich sofort zu ziehen, ohne dass Insulin überhaupt eine Rolle in unserem Körper spielt. Weil das Gehirn einen Mangel hat, zur Bauchspeicheldrüse sagt, kein Insulin. Den Zucker hole ich mir. Und ein Blutzuckerspiegel musst du eben auch von vielen Seiten aus betrachten, um am Ende für einen Menschen den richtigen Weg zu finden.
Interessant. Ich habe ja schon mehrfach in diesem Podcast erzählt, dass bei mir immer so ein Insulinspike tatsächlich immer durch weißen Reis kommt. Den will mein Gehirn scheinbar nicht haben.
Oder er liebt ihn erstmal. Ja, das stimmt. Nein, der ist, wobei, es kommt drauf an, wie schnell er wieder abfällt.
Sehr schnell.
Na dann würde ich sagen, ist es nicht so, dass dein Gehirn es nicht mag.
Ist wahnsinnig schnell, also wirklich so, naja, egal, wir wollen jetzt ja nicht von mir auf die Allgemeinheit geben. Wenn du jetzt sagst, gibt es Ernährungsgewohnheiten oder Lebensmittel, die du generell empfehlen würdest, die den Stoffwechsel ankurbeln?
Also wenn ich von Kohlenhydraten spreche, dann spreche ich eben nicht von dem Laugengebäck oder den Marshmallows. Dann rede ich schon von gesunden, komplexen Kohlenhydraten. Das heißt, wenn Kohlenhydrate einen müden Stoffwechsel wieder anregen, dann sind das gute Getreidesorten, gute Brotsorten, Kartoffeln. Ich empfehle in dem Fall zum Beispiel auch gern die Pellkartoffel, weil sie Kartoffeln haben überhaupt gar nicht viel Kohlenhydrate. Das wissen die meisten Leute überhaupt nicht. Aber du kannst die Kartoffel halt so verarbeiten, dass die Stärke in 1000 verschiedenen Varianten auftritt. Pasta, ja, gepaart mit Gemüse, mit Salaten, Reis, gerne natürlich auch mal die Süßigkeit. Ja. Aber das sind zur richtigen Zeit gute Kohlenhydrate, machen auch munter. Meine Patienten beschreiben schon nach dem zweiten Termin, dass sie viel mehr Energie haben, viel mehr Kraft haben, dass sie den Heißhunger am Nachmittag nicht mehr haben, wo sie dann in der Tat die falschen Dinge gegessen haben, die sie dann natürlich vom Blutzuckerspiegel oftmals ins Down transportiert haben. Und natürlich immer zusammen mit Ballaststoffen, auch mit Nüssen.
Das ist ganz lustig, das fällt mir gerade ein. Ich habe neulich einen Artikel im Fokus geschrieben zum Thema eine Studie, die mal durchgeführt wurde. Da haben die Leute die gleiche Kalorienzufuhr bekommen, aber die einen hatten morgens zum Frühstück schon Dessert gegessen und die anderen nicht. Und die mit Dessert haben tatsächlich abgenommen. Also schon morgens dann eigentlich so.
Ja, weil selbst der mieseste Stoffwechsel hat morgens seine Sternstunde. Weil wir sind ausgeruht und am Morgen kann unser Stoffwechsel nun mal die meiste Leistung erbringen, auch wenn er nicht mehr so gut funktioniert. Und dann beginnen wir ja meistens morgens schon unser Tageswerk. Stress, Kinder, Arbeit, das zieht sich über den Vormittag, über den Mittag. Und dann geht unsere Stoffwechselleistung, auch wenn unser Stress nicht runtergeht, aber unsere Stoffwechselleistung geht runter. Ist ja auch plausibel. Es gibt einen Grund, warum wir abends wieder schlafen können, 6 bis 8 Stunden. Also wissen wir schon, wann benötigt der Körper die meiste Energie. Und wenn ich ein Gewichtsproblem habe, dann ist ja offensichtlich, dass mein Körper, wenn ich nichts esse, es nicht mehr nur aus dem Fett nimmt. Allerdings möchte ich auch sagen, natürlich gibt es Menschen, die übergewichtig sind, weil sie einfach zu viel essen und sich gar nicht bewegen. Aber das ist plausibel und das ist nicht die Grundlage meiner Arbeit. Aber das ist natürlich auch so. Ja.
Wollen wir vielleicht ganz kurz mal dieses Thema Lipödem an diesem Zusammenhang ansprechen?
Das Lipödem?
Heißt, ja, Lipödem, also Menschen, die eine Fettstoffwechselstörung haben.
Genau, so. Oder diese Fettstoffwechselstörung haben. Es gibt ja noch mehrere.
Genau, aber jetzt bei diesen. Genau. Kommen solche Leute auch zu dir in die Praxis, ja, und was machst du mit denen?
Also ich habe sehr viele Patientinnen zum Beispiel, die das darunter leiden. Im Übrigen auch oftmals entstanden durch sehr viele radikale Diäten im Leben und immer sozusagen super diszipliniert gewesen, sodass sich das Fett verändert hat. Fett ist ein Gewebe, was auch krank werden kann sozusagen. Und dann ist es wirklich so, dass wir erstmal mit den Frauen den Stoffwechsel einstellen, sodass sie in ein gutes Ernährungsverhalten kommen und eine Gewichtsstabilisierung haben. Dann gehen wir in Reduktionsphasen und schauen, was können wir optimieren. Und wenn am Ende das Gewicht stagniert, also nicht weiter abnimmt, weil das Lipödem hat ja da diese natürliche Bremse drin, aber die Frauen so gut essen und sich so wohlfühlen, dass sie sagen, das kann ich dauerhaft so einhalten, dann kann man auch über eine kosmetische Korrektur nachdenken, weil man dann das Ergebnis verbessert, aber den Stoffwechsel gut eingestellt hat.
Okay. Ja? Das heißt also, einfach nur absaugen lassen wir jetzt nicht deine Strategie.
Weil dann eben oftmals der Fall ist, dass die Frauen dann sofort wieder Angst bekommen, dass es zurückkommt und genau dann reaktiv das Falsche machen, ihren Stoffwechsel immer schlechter behandeln und dann wieder anfangen zuzunehmen. Nur eben nicht an den Stellen, wo sie es korrigiert haben, sondern dann an anderen Körperstellen, wo die Fettzellen bisher nicht so aktiv waren. Deswegen ist es immer wichtig, den Stoffwechsel einzustellen, sodass es am Ende das finale Korrigieren der verbleibenden Probleme ist.
Verstehe. Verstehe. Viele Leute sind ja im Augenblick dabei, die Korrektur über mithilfe von diesen Abnehmspritzen vorzunehmen. Da gibt es ja verschiedene Produkte. Das bekannteste ist witzigerweise ja immer Ozempic, wobei Ozempic ja eigentlich nie zum Abnehmen, sondern eigentlich für Diabetes gemacht ist. Aber es gibt ja verschiedene extra Abnehmprodukte, die
da sind. Wegovy ist im Grunde genommen vom selben Hersteller zugelassen. Ja, es hat auch höhere Dosierungen, aber es fängt wie Ozempic bei 0,25 an, aber geht dann, glaube ich, bis 2,7.
Genau, und da gibt es ja auch verschiedene andere mittlerweile, sozusagen die zweite Generation und so weiter. So, wie ist denn dein Blick darauf, insbesondere auch im Hinblick auf den Stoffwechsel?
Also man hat ja schon ganz oft auch Medikamente in der Vergangenheit gehabt, denen man ein sehr hohes Potenzial nachsagte. Und du kennst das sicher auch. Es gibt ja auch eine riesige Lobbyarbeit auch von diesen Unternehmen. Tatsache ist, wie bei den Diäten, ein Gehirn lässt sich nicht dauerhaft lumpen. Das heißt, auch Semaglutid zum Beispiel kann eine gute Chance sein, aber der Körper adaptiert. Und das sehe ich nicht nur in der Praxis zunehmend. Und ich arbeite ja mit Ozempic schon ganz viele Jahre, viel länger als dass es jetzt modern wurde, weil es ist ja schon viele Jahre zugelassen worden und konnte eben auch schon sehen, dass Diabetiker wieder dick wurden und konnte auch sehen, dass sie dann mit Ozempic überhaupt nicht mehr abgenommen haben, weil der Stoffwechsel adaptierte. Und insofern muss man eben auch diese Mittel gut dosiert einsetzen, weil wir haben jetzt auch schon seit fast einem Jahr zunehmend Patienten, die damit sehr gut abgenommen haben und dann im Übergewicht stagnierten, ja, und dann sogar auch dieses Hungergefühl zurückkam, einfach weil das Gehirn ist nicht bescheuert, ja, weil was machen die Spritzen? Sie blockieren das Hungergefühl, aber sie verändern ja nicht deinen Energiebedarf, der bleibt ja derselbe. Und dann können wir zum Beispiel durch unsere Messgeräte auch sehen, dass viele auch hauptsächlich Muskelmasse abbauen und gar nicht unbedingt Körperfett.
Und das ist ja das Spannende, wenn man eine normale durchschnittliche Diät macht, was ist eine durchschnittliche Diät, aber trotz allem, es gibt ja gewisse Werte, dann hat man ja pro Kilo, was man verliert, ungefähr 25% Muskelmasse. Bei den Studien, die es zu Ozempic oder diesen Wirkstoff der GLP-1-Agonisten dann eben halt so gibt, sieht man, dass es bei 40%
ja,
ist.
Ja, ganz genau. Und das sehe ich in meinen Impedanzwagen ganz deutlich. Allerdings auch da ist es so, bei manchen Patienten toleriere ich das, weil die zum Beispiel sehr viel Muskulatur haben und ich weiß, dass ich danach den Stoffwechsel stabilisieren kann und die Wippe wieder sozusagen kippen kann. Und es gibt aber Menschen, da würde ich das sofort rausnehmen, weil ich sage, es bringt nichts. Das sind dann die sogenannten Non-Responder. Also die Spritze kann ein guter Weg sein für viele Menschen, aber er ist begrenzt. Schau mal, es gibt jetzt eine 4-Jahres-Studie von Mounjaro, von Tirzepatid. Da hat man die hat man so veröffentlicht, dass es hieß, nach 4 Jahren wöchentlicher Injektion gibt es noch 10% Gewichtsverlust. Mehr konntest du aus den Medien nicht lesen. Wenn du es aber weißt, dann heißen die Zahlen ja im ersten Jahr, nimmt man 20-25% seines Körpergewichtes ab. Das bedeutet, dass nach 4 Jahren 10% Unterspritzen schon wieder drauf ist. Und dadurch, dass es noch keine Langzeitdaten gibt, wäre ich damit immer vorsichtig. Also meine Patienten bekommen es nicht dauerhaft. Meine Patienten bekommen es auch nicht sofort zum ersten Termin, obwohl zu mir auch alle Menschen kommen und sagen, ich will sofort abnehmen. Ja, dann sage ich immer, dann gehen Sie dahin oder dahin, nicht zu mir. Aber ich dosiere das Medikament. Und manchmal nutze ich auch nur eine Wirkung des Medikaments und zum Beispiel die insulinanregende Wirkung und sage meinem Patienten, ihr müsst über den Hunger trotzdem die Mengen essen.
Ich propagiere auf all meinen Kamelen ja, Kamelen.
Das klingt sehr gut.
Ja, ne? Oder meine Kamele. Das sind meine Kamele hier. Auf meinen Kanälen ja immer wieder das Thema Muskelaufbau. Warum tue ich das? Weil man natürlich auch damit einen höheren Grundumsatz hat. So. Jetzt ist aber trotzdem mal die Frage für mich, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, wir reden ja gerade über diese Menschen, die viel Sport machen, weniger essen und trotzdem nicht abnehmen, heißt das ja, dass ich tatsächlich meinen Grundumsatz von der Muskulatur in der Theorie steigern kann, mein Stoffwechsel aber trotzdem sich nicht nach oben entwickelt, weil ich ihn vielleicht durch Hungern, Intervallfasten etc. pp. Nach unten bringe, oder geht das nicht?
Nein, das läuft in der Tat Hand in Hand. Ne?
Okay.
Ein niedriger Stoffwechsel, auch wenn du in der Bioimpedanzmessung zum Beispiel siehst, dass jemand sehr viel Muskulatur hat und du siehst aber, dass er einen sehr langen Stoffwechsel, langsamen Stoffwechsel hat, dann weiß ich, dass die Muskelmasse, die ich auf der Waagenvermessung sehe, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Dann sehe ich, dass ein großer Teil seiner Muskulatur mit in der energieproduzierenden Masse ist. Und dann hilft in der Tat kein Kraftsport. Die Daten gibt es auch, weil Kraftsport ist ja ein sozusagen ein anaerober Training, ein anaerobes Training, was die Zelle an sich, die da ist, vergrößert und somit die Masse vergrößert wird. Ausdauersport, das aerobe Training unter Sauerstoff, synthetisiert neue Zellen. Ja, also auch da muss man einfach Ahnung haben, was empfiehlt man welchen Menschen. Die meisten übergewichtigen Menschen haben sehr viel Muskulatur, Nils, weil der Körper ja auch Muskelmasse aufbaut, damit das Fett getragen wird.
Ah.
Wenn du also nur davon ausgehst, dass viel Muskelmasse auch Fett verbrennt, dann gäbe es mich überhaupt gar nicht, weil die meisten übergewichtigen Männer sehr viele Muskeln haben. Sondern Muskulatur ist immer eine Frage der Qualität. Wie funktioniert sie? Und nicht der Quantität. Wenn man sich die Triathleten anschaut, die ja wirklich sehr schlank sind, ja, die haben kiloweise Muskelmasse, weniger als meine Patienten, aber die arbeitet auf Hochleistung. Und auch das ist etwas, was man ganz gezielt auch in der Therapie einsetzen muss. Viel Muskeln sagt erstmal gar nichts.
Das ist total spannend, wenn du das so sagst, weil ich habe jetzt gehört von Menschen, die diese Gewichtswesten nutzen und damit dann eben halt wandern gehen, joggen gehen und so weiter. Und scheinbar scheint das auch nochmal ein richtiger Stoffwechselbooster zu sein, weil genau das, was du sagst, der Körper das Gefühl hat, dass er eben halt so viel Gewicht mit sich rumtragen muss, also als ob er auf einmal fett geworden ist und es ja eigentlich in Wirklichkeit nicht ist. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen mal gemacht?
Ja, also da kann ich wieder nur sagen, da redest du ja von Menschen, die aktiv Sport treiben und sozusagen zusätzliche Mittel nutzen, um Muskelmasse aufzubauen. Bedeutet, hast du einen perfekten Stoffwechsel, kann dir das in der Tat Muskulatur bringen. Macht das jetzt ein übergewichtiger Mensch, weil er gehört hat, boah, mein Nachbar, der sieht so cool aus und der läuft hier immer mit so einer Gewichtsweste, kann der erstmal Muskelmasse abbauen, verlieren, weil der Körper die zusätzliche Energie, die er benötigt, einfach nicht aus dem Fett bezahlt. Aber auch das ist das Schöne, es lässt sich vermessen.
Ausgezeichnet. Meine zweitletzte Frage ist, wie siehst du die Zukunft der Ernährungsmedizin? Welche Innovationen können wir vielleicht in den nächsten Jahren erwarten, die auch nochmal so Gamechanger werden könnten, wie es im Augenblick jetzt die GLP-1-Agonisten, also die Abnehmspritzen sind?
Ich glaube, dass die Abnehmspritzen auch wieder nur ein Teil des Puzzles sein werden, so wie das Intervallfasten. Dem einen nutzt es, dem anderen schadet es. So wird es auch bei der Spritze sein. Ich erhoffe mir, dass wir viel besser in der Lage sein werden, den Stoffwechsel bildlich zu tracken, also über Monitore, sei es, dass wir sehr einfach Cortisolwerte erheben können, dass wir noch besser Spirometrie vielleicht auch als Homespirometer, ich lerne gerade KI-Homespirometer in der Praxis an, sodass Menschen sowas auch zu Hause haben können.
Ich habe sowas mal eine Zeit lang gemacht, das heißt
Keto,
Lumen.
Lumen, ja. Also es ist ja ein amerikanisches Gerät und die Amerikaner sind ja sehr schlau, die produzieren was und dann schmeißen sie es auf den Markt und dann sammeln sie die Daten und verbessern es. In Deutschland ist ja immer so, wir bringen ja immer irgendwie das Nonplusultra und es dauert immer eine ganze Weile. Aber für mich ist es ganz wichtig und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil man einfach auch merkt, dass sich unser Gesundheitssystem verändert und es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die sich die teuren Therapiemöglichkeiten nicht leisten können und auch immer weniger leisten können. Und insofern erhoffe ich mir, auch einen Beitrag dazu leisten zu können, eine gute Aufklärung zu machen, Menschen ihren Stoffwechsel näher zu bringen, auch die Art, wie sie ihn selber kontrollieren können, wie sie ihn selber einschätzen können. Und da denke ich, es gibt viele Start-ups, zum Beispiel auch ein Start-up, was jetzt über Kleidung den Cortisol Spiegel misst oder auch die Blutzuckersensoren, die demnächst auch irgendwann nicht invasiv in Fitnessuhren eingebettet sein können. Aber auch da, finde ich, haben wir die Verantwortung, Menschen ein plausibles Konzept darzustellen und nicht 100.000 Daten, weil auch das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Irgendwann ist das so verwirrend, dass die Menschen wieder aussteigen und am Ende wieder bei Null anfangen.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, gerade weil du dieses Thema Blutzucker ansprichst, weil ich habe diesen Monitor auch mal ab und zu mal getragen und ich finde das, was man ja immer sehen muss, dass gewisse Spikes, wie es immer so schön heißt, also gewisse Anstiege des Blutzuckers, wenn ich die gar nicht mehr habe, weil ich sie vielleicht auch durch Blutzuckerstabilisatoren oder sonst was dann so habe. Ich glaube, dass das auch nicht von der Natur so vorgesehen ist. Weil
eben, da gebe ich dir total recht. Und das weiß man auch, ne? Wenn man seinen Blutzucker immer niedrig hält, dann wird man feststellen, dass man mit der Fettverbrennung und mit dem Abnehmen nicht wirklich weit kommt. Wir brauchen die Spikes, wir brauchen Bewegung im Blutzuckerprofil, weil das die Antwort unseres komplexen Systems ist, was wiederum andere Systeme anlockt, andockt, informiert, dass sie arbeiten müssen. Aber ich finde schon im Blutzuckermonitoring sehr wichtig, es gibt ja Bereiche, wo man einfach weiß, wenn ich da ständig drüber bin, dann provoziere ich Entzündungsmediatoren,
genau,
die erstmal ganz, ganz leise im Hintergrund ihr Unwesen treiben, bis dann wirklich Krankheiten entstehen. Aber auch da sind wir schon wieder an dem Punkt, du musst es Menschen gut erklären, damit sie damit auch umgehen können. Und das wünsche ich mir irgendwie.
Also ich habe jetzt beim Hafermilch im Kaffee zum Beispiel, so sehe ich, dass ich dann so mal zwischen 130 und 140 dann hochspike, also 100 sind normal. Da sage ich, okay, finde ich jetzt nicht schlimm.
Ich hasse Hafermilch im Kaffee.
Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt so 200, wenn ich jetzt so mal sehe, dass eben halt der Sushi-Reis eben 220, 230 provoziert und das dann innerhalb von einer halben Stunde runterkracht auf 160 wieder, dann muss ich sagen, dann habe ich das Gefühl, dass das eben halt kein gesunder Spike mehr ist.
Ja, genau. Aber dann könntest du zum Beispiel in der Tat mal probieren, ob du den Reis mit Ballaststoffen mischst, ne? Dass du sagst, du isst vorher mal einen gemischten Salat und dann Reis.
Genau.
Ja, oder als, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die Spanier essen Paella?
Tapas? Nee,
die Reisgerichte. Risotto.
Risotto, das sind aber die Italiener, glaube ich, eher, oder?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher.
Risotto? Ich kann schon sein, ja. Okay, dann verwechsel ich jetzt was. Aber es geht darum, dass du vielleicht den Reis mal mischst mit Ballaststoffen und schaust, ob du dann immer noch diese hohen Spikes hast.
Meine letzte Frage. Wenn du nur einen Tipp geben dürftest, der das Leben vieler Menschen in Bezug auf ihren Stoffwechsel verbessern könnte, was wäre das?
Selber den Stoffwechsel mal vermessen lassen, um einfach zu sehen, verbrenne ich Fett. Und den ganz einfachen Tipp würde ich immer sagen, nie ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Auch nicht die schlanken jungen Menschen, weil man nie weiß, wohin sich ein Stoffwechsel entwickelt. Und der Stress nimmt bekanntlicherweise im Leben zu mit zunehmender Verantwortung, die wir übernehmen müssen.
Daniela, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und alle, die glauben, dass sie jetzt schon alles gehört haben, was im Buch steht, denen sei gesagt nein und insbesondere durch deine Beispiele und die verschiedenen Kapitel steigt man so viel tiefer rein, dass man es eben halt auch deutlich besser nochmal versteht, als wir es jetzt in dieser einen Stunde hier gerade so abdecken konnten.
Dankeschön.
Also das Buch heißt Die Stoffwechselrevolution, Abnehmen mit Kohlenhydrate, erschienen im Becker-Just-Volk-Verlag. Herzliche Grüße nochmal an Ralf Joost an dieser Stelle und Ich habe gesehen, wir können uns auch bald auf ein neues Buch freuen. Worum geht's da denn?
Ja, also ich habe sehr viele Zuschriften nach meinem Buch bekommen, dass ihnen dann doch der praktische Ansatz fehlt. Und ich habe jetzt, und darüber habe ich lange nachgedacht, mal einen Teil meines Konzeptes rausgenommen, der für gesunde Menschen völlig unverfänglich ist, aber durchaus schon erfolgreich sein kann. Ich habe mal ein Konzept aufgeschrieben, wie kann eine Reduktionsphase für 2-3 Wochen aussehen, wie kann man seinen Stoffwechsel erstmal anregen, worauf muss man achten, wenn man auf die Waage geht. Ich habe mal so einen Querschnitt genommen, womit ich keinem schaden kann, ja, und habe aber auch reingeschrieben, wenn man unter diesen Dingen leidet, sollte man sich Hilfe holen. Und mit diesem Buch kann man in der Tat schon peu à peu langfristig sehr gut Gewicht verlieren.
Und es kommt kurz vor Weihnachten raus.
Und es kommt kurz vor Weihnachten, so Gott will.
Ausgezeichnet. Also nochmal herzlichen Dank fürs
Gespräch. Ich danke auch, Nils.
Wenn du nur noch einen Mikronährstoff nehmen dürftest zu dir, welcher wäre das denn?
Einen? Ich würde ja sagen, mein Lieblingsorgan ist das Gehirn. Und eigentlich interessieren mich alle Mikronährstoffe fürs Gehirn, aber das sind viele, ne? Dann tippe ich jetzt mal auf Omega-3. Allerdings muss man sagen, zu viel Omega-3 kann Herzrhythmusstörungen auslösen. Aber alles, was die Nervenzellen pflegt, Omega-3, die B-Vitamine, Cholin, Vitamin C.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, nicht nur Gesundheitspodcasts zu hören, sondern die Zukunft der Gesundheit aktiv mitzugestalten? Bei Sunday Natural suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns einen echten Impact schaffen wollen. Ob in der Produktentwicklung, im Marketing, im International Business Development oder in IT und Finance. Bei uns warten spannende Herausforderungen auf dich. Als diverses Team in Berlin bieten wir zahlreiche Benefits und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Schau doch mal vorbei unter www.sunday.de/jobs. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen.